Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, wie haben wir es früher bei Franz Grünedl und Gerhard Zimmer gelernt? Und ich habe es fernmündlich gelernt. Der Tennisprophet Andreas Dürreux hat es aus nächster Nähe mitbekommen. Die Viertelfinali stehen fest bei den Australian Open. Und es sind ein paar leckere Partien dabei. Ein paar große Überraschungen hat es gegeben. Darüber wollen wir plaudern. Zum einen in Wien mit dem Tennispropheten, mit Andreas Dürreux. Servus, Andi.
Servus, ich freue mich auf die Leckerlis und auf Oliver Fassner.
So ist es. Gleich anmoderiert. Servus, Oliver.
Hallo, grüß euch, ich freue mich auch
natürlich
auf euch.
Natürlich auch auf dich, lieber Jens.
Ja, da freue ich mich jetzt, wenn sich alle auf mich freuen. So, womit wollen wir beginnen? Ich habe eine interessante Statistik gesehen, dass erstmals seit Roland Garros 2012, also vor 12 Jahren, die 6 bestgesetzten Männer tatsächlich das Viertelfinale erreicht haben. Und bei den Frauen ist ja zumindest in der oberen Tableauhälfte alles offen, möchte ich sagen. Andi, fangen wir mit den Frauen an.
Das ist eh gut, weil da bin ich gleich bei einer anderen Statistik, die mir schon aufgefallen ist, nach 2 Runden natürlich. Weil nämlich da bei den Damen, wenn ich nicht ganz falsch liege, nur noch 5 Gesetzte drinnen waren. Und das ist dann schon eine ganz andere, wie du immer so schön sagst, Gemengelage als bei den Herren. Ja. Wo möchtest du
ansetzen, vielleicht beim oberen Tableau, wo 2 Spielerinnen rausgeflogen sind. Die eine hat davor Brisbane gewonnen, nämlich Elena Rybakina, und die andere Iga Świątek. Ja, ich habe sie als Siegerin getippt, obwohl mir war nicht ganz wohl dabei, aber beim United Cup fand ich, hat sie schon sehr gut gespielt, zum Großteil, nicht immer. Und dann spielt sie so eine knappe 2. Runde gegen Danielle Collins, die sie eigentlich schon verlieren muss, und wird dann von Linda Noskova rausserviert am Ende des Tages, fand ich. Also ja, im 3. Satz ist nochmal knapp geworden. Andi, ich weiß nicht, oder wollen wir gleich den Oliver ranlassen, der ja dem Spiel von Iga Świątek nicht ganz so wohlwollend gegenübersteht wie ich.
Na, lass mich zuerst nachlassen, dann kann der Oliver drauflegen.
Bitte. Unbedingt. Lass nach.
Bei den Damen, naja, sicher, damit ist eh alles schon gesagt, weil jetzt sind wir wieder bei dem ewigen Thema, hat es die Favoritin mehr verloren, ja, ist überhaupt irgendjemand noch zu Recht Favoritin, wenn dann individuell dieser jemand oder jemandin, damit ich jetzt nicht falsch genderin, sich entpuppt als quasi außer Wettkampfform, oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, halt diese Shot Selection auch schlecht ist und man sieht, dass die irgendwo erstarrt. Das war ja dann auch der Fall in diesem Wahnsinns-Tiebreak bei der Frau Rybakina, das hast du ja auch schon erwähnt, mir ist die Gegnerin entfallen.
Anna Blinkova.
Der ist dann zugefallen, sage ich jetzt einmal ganz frech. Aber dieses Match Tiebreak war schon spannungsmäßig vom Feinsten, niveaumäßig natürlich gar nicht, weil du hast da gedacht, das mag keine so richtig gewinnen. Also da hat man schon gesehen, ja, auf der anderen Seite, wir sind noch bei diesem oberen Tableau, also möchte ich da jetzt nicht vorgreifen. Die einzige, die für mich bis jetzt unantastbar wirkt, ist die Frau Goff gewesen, Nona. Aber die ist ja unten. Ne?
Ja, kommen wir dann zu Oliver.
Ja, ich meine, also letztlich ist es doch so, wir müssen gar nicht mehr drüber nachdenken, ob es die große Favoritin Świątek selbst verloren hat oder die Gegnerin gewonnen hat, weil sie ja normalerweise, hast du ja schon gesagt, Andi, die ist ja gar nicht mehr drin im Turnier, normalerweise in dieser 3. Runde. Wenn das alles ganz normal läuft, dann kann es schon gegen Cannon knapp werden. die halt diesen ersten Satz nicht gewinnt, aber da auch schon, finde ich, mindestens die bessere oder die gleichwertige Spielerin war. Der, die sieht man halt nur an, der fehlt halt noch tatsächlich Matchpraxis, die hatte ja auch zuletzt nicht immer die Top-Matches und auch nicht die Top-Form, und es ist ja außerdem aus anderen Gründen auch nicht immer gut gegangen. Also das heißt, das war Glück für Świątek, dass sie da durchkam. Im ersten Satz, wenn sie den ersten Satz verliert, glaube ich, fällt es schon schneller auf, dass sie nicht so ganz selbstbewusst in dieses Turnier gegangen ist. Warum, das muss sie selber wissen. Und dann kommt halt Collins, und normalerweise kann Collins das nicht, also das darf Collins nicht verlieren. Aber es ist halt dann so, dass wenn man der Świątek so einen kleinen Finger reicht, dann reißt sie halt an der Hand und dann hat sie sich halt geholt. Aber dass sie dann gegen Noskova rausfliegt, klar, das ist dann in der Konsequenz schon überraschend, weil normalerweise müsste man sagen, jetzt hat sie dann diese zwei schwierigen ersten Runden überstanden. Und Noskova hatte ich jetzt nicht als so eine extrem gute Aufschlägerin in Erinnerung. Deswegen, für mich hat sich früh angezeigt, dass sie rausfliegt, aber als sie nicht rausgeflogen ist, hat es sich dann nicht angezeigt, dass sie rausfliegt. Ihr versteht das sicherlich.
Ja, Linda Noskova, nur dazu, die hat ja letztes Jahr zu Beginn des Jahres, ich glaube in Adelaide war es, das Finale erreicht, war dann in der Weltrangliste auf Platz 60, aber natürlich als das Entry-Ranking gefragt war für die Australian Open, war sie eben nicht unter den Besten, also hat keinen Platz gehabt, musste Quali spielen und ist in der ersten Quali-Runde rausgeflogen bei den Australian Open. Und ich dachte echt nach diesem Saisonstart, dass sie besser vorankommen würde. Jetzt steht sie im Viertelfinale, natürlich auch, weil Elina Svitolina ja was eingefahren ist in Buchl. Und was schade ist, weil ich irgendwie wäre das eine schöne Story gewesen, vielleicht auch schon ein bisschen abgelutscht jetzt, weil wir es schon öfter erzählt haben. Aber ja, das ist das obere Tableau.
Eins noch schnell wenn ich darf. Ich frage mich halt tatsächlich, das ist ja unser Lieblingsthema und auch zu Recht, wenn ich so lange schon mit einer festen Psychologin arbeite, die so lang auch schon immer in meiner Box ist, bei jedem Turnier dabei ist, Daria Abramowitz, wenn das so lange schon in jeder Pressekonferenz der Hinweis ist, wie toll und wie wichtig diese Arbeit mit ihr ist, frage ich mich wirklich, wie man solche Matches abliefern kann, wie sie in dieser ersten Woche in diesen drei Runden letztlich abgeliefert hat. Das erschließt sich mir nicht, oder ich schon, aber ich möchte nicht sagen, warum sich es mir erschließt.
Ganz, ganz eigenartig. Arina Sabalenka, Andi hat dich nicht überzeugt.
Ja, also ich möchte zu dem, was der Oliver sagt, ich kann das nur unterstreichen, wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt. Man fragt sich da wirklich, ich will nicht unfair sein, die werden sicherlich andere Grundthemen mentaler Natur besprechen, aber für mich immer wieder auch eklatant das sich Äußern in körpersprachlichen Hopperlas. Ja, du siehst ja im wahrsten Sinn des Wortes, wie unsicher die ist, wie sie unter Druck ist und wie sie eben nicht in eine Lockerheit, in einer Selbstverständlichkeit ihrer Aktionen findet, was gegen solche Gegnerinnen, wie der Oliver gesagt hat, ja normal schon reicht, da darf ich nicht einmal einen Satz verlieren. Und dann natürlich, also das stellt mir auch die Haare auf, aber nicht nur da, auch in einem anderen Fall, wo diesmal der Hermin Kapperl bis unter das Kinn ja auch mit von der Partie war, aber dazu werden wir erst kommen.
Aber Kapperl ist ein sehr gutes Stichwort, das zum Abschluss zur Świątek von mir. Ich würde die gerne mal, klar, Sponsorengründe und so weiter, mal alles weg. Ich würde die gern mal sehen, wenn sie sich zeigt. Ich würde einfach gern mal ihr, und das mag ein ganz blöder Hinweis sein, weil sie vielleicht genau dieses sich verstecken braucht. Dann allerdings, muss ich sagen, ist der Weg des Mentalcoachings und des psychologischen Miteinanders noch nicht weit genug gegangen. Denn ich meine, die macht einen tollen Job, diese Psychologin. Das hat sie, sonst wäre sie ja nie schon mal in diese Position gekommen. Also das will ich ja gar nicht, wie du sagst, Andi, da will ich auch niemandem zu nahe treten. Aber ich würde ja gerne mal sagen, du, jetzt geh mal neu ran an die Sache. Jetzt mal, setz mal diese blöde Kappe ab und zeig dich halt mal wenigstens als Nummer 1. Und dann schau doch mal, ob du vielleicht einen neuen Blick auf Dinge gewinnst, ob du vielleicht ein bisschen dich selbstverantwortlich mal um dich kümmerst und dich nicht unterm Kappball versteckst, weil das regt mich auch auf. Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist, dauerhaft. Du kannst ja mal probieren, finde ich.
Ja, bei der habe ich auch das Gefühl, und ich glaube, das täuscht mich nicht, dass das natürlich eine Rolle ist, und zwar diese Wettkampfrolle bewusst. Die ist aber, wenn wir jetzt in schauspielerischen Dingen sprechen, nicht sehr überzeugend dargebracht mehr.
Ja?
Und da merkst du dann schon, wenn sie da rausfällt, da hat es dann Schwierigkeiten, sich weiter sozusagen zu verstecken oder sagen wir diesen Scheuklappentunnel auch wirklich so in sich zu spüren, dass er dann authentisch rüberkommt. Für die Dauer der Performance. Macht ja ein Rafa auch, ist ja auch ganz ein anderer privat, soll schon so sein, ja. Aber da klafft es mir sehr weit auseinander. Und da bin ich jetzt bei dir, das ist dann, mich würde auch einmal interessieren, was ist das, was ist ihr wahrer Kern sozusagen, vielleicht auch seelisch, was in Richtung Authentizität, ja.
Ja, ich möchte nur ganz kurz eine kleine Brücke schlagen, die wir sofort wieder reißen können, aber ich hatte 2016 war es, glaube ich, habe ich in Paris Kilian Albrecht getroffen, den Manager von Michaela Schifrin, habe ihm ein paar Geschichten erzählt, wie großartig Sportradar 360 ist, woraufhin er mir die Telefonnummer von Michaela Schifrin gibt. So, wir rufen sie also an und ich frage sie dann, oder was der Johannes Knut, Johannes und ich haben gemeinsam gefragt, warum sie denn immer noch so zweifle an sich selbst. Hat sie auch selbst gesagt in dem kurzen Interview, das wir gehabt haben. Ja, ich weiß ja nicht. Und das war aber die Zeit, wo sie jeden Slalom mit 3 Sekunden gewonnen hat, Vorsprung. Ja, aber ich weiß ja immer noch nicht. Ich sage, du bist die Beste mit so großem Abstand, was sie jetzt ja nicht mehr ist, weil Blöhr war näher gekommen ist. Aber genauso ist es bei Swiatek. Ich verstehe nicht, wie jemand, der so überlegen ist, was die Beinarbeit angeht. Und gut, die Vorhand nagelt sie halt manchmal raus. Aber da, wie man mit so wenig Selbstverständlichkeit und Selbstvertrauen gegen Linda Noskova auf den Court gehen kann, bei aller Liebe. Also das ist mir ein absolutes Rätsel.
Aber das ist das Problem super, der Runden.
Das ist ein super Punkt. Ja. Also wenn ich da vielleicht noch anmerken darf, das ist ein super Punkt, weil das ist natürlich, das ist Segen und Unheil zugleich. Ja. Weil einerseits natürlich hast du recht, auf diesem Wissen sich auszuruhen wäre aber wieder ein Fehler, in Richtung zu cocky zu sein, ja, und eben nichts mehr zu tun, sich zu sehr zu hinterfragen, und das merke ich halt auch in meinen Coachings, die ich habe, dass Leute, wo du dir denkst, was die alles schon erreicht haben, derartige Unsicherheiten zulassen, die selber es aber wieder damit begründen, naja, und auch Champions haben mir das gesagt im Zuge dieser Interviews, ich, auch eine Lindsay Vonn, wie unsicher die in gewissen Belangen war, gerade in Phasen, wo sie höchst überlegen ist, sagt, sonst würde ich mich aber nicht weiterentwickeln, hat auch was das Argument. Aber das ist halt dann ein sehr schmaler Grat. Und da, finde ich, hat der Djokovic sich das erarbeitet, oder wie auch immer, haben wir eh schon tausendmal besprochen, dass der eben auch, wenn ihn seine Grundskills einmal komplett verlassen, wie in diesem dritten Satz Popyrin-Partie, immer noch an sich glaubt, in einem Ausmaß, das man nicht für möglich hält, nämlich in sich etwas zu haben, das trotzdem zu gewinnen. Und so ist es dann auch.
Und dann ist es vielleicht bei Swiatek auch tatsächlich so, dass sie sich versteckt, weil sie eben letztlich nicht die ist, geschaffen zu sein für die ganz große Bühne unter dem Druck eben, weil sie so gut ist. Und ich glaube auch gar nicht, dass sie selbst von sich denkt, dass sie so gut ist, zum Beispiel. Das heißt, da konnte schon eine Diskrepanz sein, dass sie sich x-fach hinterfragt, aber auch nicht immer gut hinterfragt und das ein bisschen überdreht und überdenkt alles. Und ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass sie zuletzt immer so gespielt hat, dass sie wirklich von sich 100%ig überzeugt sein könnte, weil da wackelt schon ein bisschen was. Und Beinarbeit hin oder her, die kommt aber ja auch vom Kopf. Und du merkst schon auch bei ihr, sie versemmelt diese Vorhand ja nicht, weil sie es nicht kann, sondern sie versemmelt sie ja eben, weil sie dann auch mal nicht gut hinkommt, weil sie sich nicht gut bewegt, weil etwas blockiert in ihr. Und deswegen glaube ich schon, dass von außen ihr Spiel, wie ich finde, auch nicht ganz zu Recht viel zu deutlich als eine Klasse nochmal über vielen anderen steht. Aber man tut immer so, als ob sie the one and only wäre. Und das ist sie nicht. Und ich glaube, sie selbst spürt das schon.
Ja, so geht es sehr, sehr viel. Das aber hast du schön beschrieben jetzt. Ja. Auch wie das alles Hand in Hand geht. Natürlich, wenn ich mental nicht einigermaßen locker bin, wie sollen die Beine locker laufen? Ja.
Gut, einigermaßen locker, Andi hat es angesprochen, ist Coco Gauff, die morgen wieder am Nachmittag spielen darf, vielleicht muss, ich weiß es nicht, vor Novak Djokovic, der 15 Night Matches hintereinander gemacht hat, und weil es so gut gelaufen ist gegen Manarino, haben sich die Veranstalter gedacht, komm Novak, gegen Taylor Fritz kann man dich auch zu jeder Tages- oder Nachtzeit aufwecken, das gewinnst sowieso. Einmal hauen wir dich noch am Nachmittag rein. Aber zu den Männern später noch, Oliver, deine Einschätzung, weil Andi wirklich Coco Gauff lobt. Ich habe zu wenig gesehen von ihr, aber ich habe genug gesehen von Sabalenka, dass ich das Halbfinale eher für Sabalenka sehe, wenn es denn dazu kommt.
Ja, die Gauff spielt aber schon mit einer enormen Lässigkeit und eben genau der Lockerheit, die Świątek komplett abgeht. Und dazu wissen wir ja, dass sie darüber hinaus auch eine Top-Tennisspielerin ist. Ich finde sogar, wenn sie all ihre Klasse auf den Platz bringt, ist sie eine komplettere Tennisspielerin als Świątek. Und deswegen ist das schon auf jeden Fall mal eine Sache, die für Sabalenka, du hast sie ja jetzt schon mal ins Halbfinale sozusagen gelotst.
Ja, Krejcikova weiß ich halt nie.
Die wird gegen Krejcikova, ja natürlich, also von der Power her hat natürlich Krejcikova keine Chance gegen Sabalenka. Aber Krejcikova ist ja bekanntlich eine der Spielerinnen, die anderen so richtig auf den Sack, auf die Nerven gehen, Entschuldigung. Weil sie in einer Nonchalance sich hin zum Ball bewegt und nicht erkennen lässt, was sie macht, weil sie alles spielen kann. Natürlich das Tempo von Sabalenka nicht gehen kann, sie muss es halt dann entschleunigen. Sie muss halt schauen, dass sie dann wirklich Sabalenka auch wirklich nervt. Und ich traue ihr das schon zu, partiell. Ob es wirklich komplett reicht für einen Sieg, das wäre natürlich schon ein Riesending. Aber sie ist eine unangenehme Gegnerin, eben weil die Unterschiede vom Stil her so extrem sind und weil Krejcikova auch gute Slice-Bälle und Dropshots spielen kann. An einem guten Tag ist das für Sabalenka ein harter Test. Aber und sonst, dann ist klar, da sprechen wir ja immer davon, die Frage von Form. Beide kommen dann in Top-Form wahrscheinlich im Halbfinale an. Und dann muss man halt einfach sehen, ob Gauff diese Top-Form bestätigt. Denn ich bin sicher, wenn Sabalenka ins Halbfinale kommt, wird sie auch Halbfinale und Finalform haben. Da weiß ich nicht, ob Gauff das durchzieht, weil die schon auf einem hohen Peak eigentlich war. In den ersten Tagen schon, hatte ich den Eindruck.
Eine Sache noch zu den Frauen, Andi. Martina Navratilova war not impressed mit Naomi Osaka, die in der ersten Runde gegen Caroline Garcia verloren hat, was natürlich kein gutes Los ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Where are you, Andreas? Where are you?
Ich bin not impressed, wenn man so wohl ehrwürdige Denkmäler oder Denkmälerinnen da zitiert und dann soll ich was dazu sagen. Die sind halt der Meinung und ja. Meine Meinung ist in dem Fall nicht relevant. Ich finde das auch nicht fair. Also ja, ich höre mir es gerne an, aber ja, es tut für mich weniger
Nein,
zur
aber
Sache.
Bist du, ich war schon gespannt auf das Comeback von Osaka, verliert gegen Pliskova, knapp in Brisbane, verliert jetzt da gegen Garcia in drei Sätzen. Ich weiß nicht, ich könnte gar nicht sagen, ob ich mehr erwartet habe, aber die Power ist ja noch da, aber sie ist athletisch halt so weit weg von Gut und Böse, dass sie sagt ja selbst, sie will dann im Sommer auf Hardplatz gut spielen, also US Open anpeilen, aber ich war ein kleines bisschen überrascht, dass das so viel fehlt.
Also enttäuscht, ja. Naja, ich schaue, da können wir Quervergleiche machen, eine Anisimova, eine Wozniacki, ja. Die eine kommt zurück, hat ein bisschen Fetten, die, also nicht nur am Körper, sondern, das sagt man in Österreich so, a Fetten heißt, die hat halt auch Fortune gehabt, nämlich das Fräulein Anisimova, wie man noch sagen darf, und ist halt dann auf einmal dritte Runde, glaube ich, oder fast, ja. Oder vierte, weiß ich. Ja, dritte Runde und wird das dann als ein gelungenes Comeback hingestellt, ja oder nein? Im Sinne dessen, dass sie ja schwere mentale Probleme hatte, glaube ich schon. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch wieder unfair, aber das ist halt so, wenn ich nicht hundertprozentig fit bin, auch sichtlich körperlich nicht, dann darf ich mir nicht zu viel erwarten. Ich weiß die Erwartungshaltung nicht von der Osaka, aber da fehlt es halt auch vorrangig einmal dort, fangt es einmal an. Und wer war jetzt die dritte, Entschuldigung, jetzt, ja, die Wozniacki habe ich selber ein Spiel, ich glaube, dass die fit ist, aber es ist halt vielleicht bei den Damen einfacher, da und dort nur einen Satz einer abzunehmen, aber Wunderdinge zu erwarten in solchen Fällen, das ist für mich dann doch zu hoch gegriffen, ja. Da Da weiß ich jetzt auch nicht, was jeweils wirklich die individuellen Erwartungen sind. Es ist schön dann auch bei der Caro, dass sie da mit Kind und Kegel und Garten das Leben dort genießt und die alle einen Spaß haben. Aber ob sie deswegen da hingefahren ist, bezweifle ich.
Ganz gut, das vom Tennis her ist natürlich Wozniacki nicht mehr in der Lage, das Tennis der jetzt aktuell erfolgreichen Spielerinnen in irgendeiner Weise dauerhaft zu gefährden oder in Unruhe zu versetzen. Schön gesagt, auch völlig richtig, mal ein Satz, vielleicht mal ein Match bei einem Turnier. Das sieht doch alles noch gut aus. Das ist durchaus schön anzusehen, aber es ist natürlich nicht mehr das dynamische Tennis von heute. Und wenn du dir die ganzen jungen Spielerinnen ansiehst, gar nicht nur Andreeva, sondern da gibt es ein paar andere ja auch noch, dann ist da einfach eine andere Dynamik dahinter. Und das heißt, das ist, glaube ich, auch nicht ihr großes Ziel, jetzt noch ganz große Matches zu gewinnen, sondern einfach, wie du gesagt hast, mit Kind, Kegel und Gatten unterwegs und aber auch noch einigermaßen ganz gutes Tennis zu spielen. Bei Osaka ist ja eher die Frage, warum Garcia es nicht gecheckt hat, was für ein Riesenweg sich ihr dadurch ermöglicht hat. Ich finde eigentlich gar nicht Osaka enttäuschend, sondern ich finde viel enttäuschender, dass Garcia danach rausgeflogen ist. Und das ist halt auch typisch ein bisschen Garcia. Das hätte ihr Turnier werden können. Mit so einem Sieg reinstarten, dann gegen Frech, bei aller Liebe, kann sie gewinnen. Ist ja auch jetzt nicht ganz abgezogen worden. Aber wenn man sieht, wie sich dieses Draw überall immer wieder geöffnet hat, da gibt es halt welche, die nutzen das. Und es gibt halt welche, die nutzen es nicht. Und dass Garcia das nicht genutzt hat, ich denke, das wird sie sich selbst auch nicht so verzeihen, könnte ich mir vorstellen.
Tja. Magdalena Frech, dann ja gescheitert an Coco Gauff, die gescheitert ist an Caroline Garcia, wer sich erinnern kann, im Jahr 2022 war es, glaube ich, bei den US Open. Kurze Pause und dann kümmern wir uns um die Männer.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ich war jetzt kurz versucht, in das Wespennest zu stechen. Ich habe es nicht gemacht. Als nämlich Oliver den Namen Mira Andrejewa genannt hat, war ich wirklich geneigt, Wunderkind zu brüllen. Habe es nicht gemacht. Das wollen wir auf keinen Fall hier aufarbeiten. Nein, 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 nein. So, die Männer. Also, Novak Djokovic gegen Taylor Fritz. Ja, mir fehlen die Worte. Ist wie Bayern München gegen Werder Bremen. Da wissen wir, es kann nichts passieren. Der Sieg steht schon fest von Djokovic. Ich glaube, die Favoritenlage ist sogar noch deutlicher. Dann haben wir oben Jannik Sinner gegen Andrei Rublev. Morgen die spätere Partie, die späteste Partie, die letzte Partie am Dienstag. Ja, habe ich eine Meinung dazu. Im unteren Tableauhälfte Hubi Hurkacz, der eine positive Bilanz hat gegen Daniil Medvedev. Haben beim Grand Slam, glaube ich, in Wimbledon gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Jedenfalls sehe ich, ja, kommen wir gleich dazu. Und ganz unten Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz. Andi, welches Matchup ist für dich das, wo du sagst, spannend, da weiß ich nicht so recht?
Mhm. Ja, ich wollte zuerst noch mit ein paar persönlichen Enttäuschungen beginnen. Der eine muss der Rune sein, ja, die eine. Die andere ist der namentlich unweit entfernte, auch 4-Buchstabenträger. Und zwar mit Doppel-U, der Herr Rüd. Und das dritte ist mir jetzt entfallen, weil der Oliver so nett lacht. Ja, ist auch wieder mit Doppel-U, und zwar der Rusuvori, oder ist Doppel-O, weil irgendwas ist doppelt.
Das U ist doppelt.
Weil der, finde ich, der hat die Chance seiner bisherigen Karriere liegen lassen gegen den Medvedev. Und da ist jetzt natürlich schon wieder spannend, weil den Medvedev möchte ich nicht ganz vergessen, weil, oder ist der, wo man eigentlich schon ausgeschieden hat?
Nein, der spielt gegen Hurkacz.
Ja, das ist die nominell, finde ich, unattraktivste Partie, ist gemein, aber ich sage es halt so. Trotzdem glaube ich, dass er sich auch da durchwurschtelt, aber überzeugt hat mich da keiner. Der Alcaraz auch noch nicht, weil der braucht ja auch den Satz nicht verlieren, da gegen einen Herrn Sonego. Also das ist alles schwer einzuschätzen. Die spielen halt fein dahin, solange sie sich sicher sind, eben dessen, was der Jens gesagt hat, das ist eh unverlierbar für mich. So schlecht kann ich gar nicht spielen. Und dann wird's auch so sein, der andere kriegt auf einmal Federn, weil der kennt's ja gewinnen, um Gottes Willen. Und dann ist es halt doch nicht so. Aber nehmen wir das Positive. Für mich positiv ist der Herr Zverev, dass er überhaupt dort ist, wo er jetzt ist. Weil leicht getan hat er sich ja von Beginn an auch gar nicht. Aber ich finde, dass hier ein Reifeprozess über die Bühne gegangen ist, nämlich in puncto Akzeptanz dessen, dass es heute jetzt nicht besser geht im Moment, spielerisch, aber eben drauf zu bleiben, ja, und dran zu bleiben. Und das wiederum auf dieses irgendwie habe ich es ja in mir, dass ich das noch gewinne, zu vertrauen. Ja. Das ist mir da schon aufgefallen, zumindest interpretiere ich so. Und das war, glaube ich, dann auch das Asset gegen den Herrn Nori, der ja vorher, kann man auch sagen, aus seiner Sicht natürlich super den Rüden niedergerungen hat. Aber der ist schon so ein Prüfstein und gegen so einen Linkshändler, ich sage es immer absichtlich, Kubekesk, sage ich immer absichtlich, der Linkshändler, das ist unangenehm. Ja, das ist halt so. Und warum er es gewonnen hat, jetzt gibt es Leute, die dann sagen, er weiß es selber nicht, aber du musst halt dann letztlich in diesem Match-Tiebreak nur die paar Fehler weniger machen, die er eben nicht gemacht hat, zum Unterschied von Nori. Also Hut ab. Gut, gegen Alcaraz, das sehe ich trotzdem den Alcaraz vorne. Auch aufgrund dieser elendslangen Partie, die jetzt der Sascha da gespielt hat. Was war sonst noch? Ja, Medvedev habe ich schon gesagt. Djokovic sowieso, bin ich bei dir, Jens. Wenn da nichts Außergewöhnliches passiert, ist das Agmadewiesen oder auch Walzen, wie man sagt, die Wettfreunde sprechen von einer Walzen. Und dann hätten wir noch eine Partie.
Rublev gegen Sinner.
Ja, danke, genau. Und der Herr Sinner ist noch nicht so wirklich gefordert worden,
hat aber
noch
da ganz hat der Oliver einen anderen Eindruck bekommen am Sonntag. Aber sag noch schnell, ja.
Ja, ich wollte es noch zu Ende sagen. Also den Sinner sehe ich, das ist für mich der gefährlichste, auch für den Djokovic, so sehe ich es im Moment. Aber er muss besser spielen. Also gut gespielt hat er noch nicht. Er hat aber dafür doch recht sicher gewonnen. Auch das spricht wiederum für ihn.
Wow. Ja. Oliver. Und Umschlag. Ich hoffe, ich schaffe es auch.
Nein. Oliver, lass
uns. An einem.
Ja. Lass uns aber bei Sinner bleiben.
Ich würde so wahnsinnig gerne nochmal auf Zverev kommen.
Ja, bitte.
Wenn's. Ja gut, aber wenn du möchtest, machen wir Sinner. Aber bitte auf Zverev nochmal zurück.
Ja, nein. Aber ja, du hast ja am Sonntag mit Markus Zöcke gemeinsam das Match kommentiert von Sinner gegen Khachanov. Ich habe ihn nicht so schlecht gesehen wie ihr beiden, ganz ehrlich. Weil ich finde, dass Sinner, Medvedev hat in Wien gesagt, was sich bei Sinner verändert hat über die letzten Monate, wo er so erfolgreich war. Da hat Medi gesagt, er macht halt keine Fehler mehr. Man konnte sich früher darauf verlassen, dass Sinner Fehler macht. Das passiert jetzt nicht mehr. Und ich fand, das hat er auch, obwohl er aggressiv oder zum Teil auch wirklich weit vorne gestanden ist, hat er relativ wenige Fehler gemacht. Und ich fand den Erfolg gegen Khachanov, der bei Grand Slam Turnieren immer gut gespielt hat in den letzten 2-3 Jahren, ich fand das gut. Aber ihr hattet, er hatte doch kritische Anmerkungen, der Markus und du.
Ja, es wäre schlimm, wenn man ein Match kommentiert ohne kritische Anmerkungen, wenn man sieht, dass es Kritisches gibt. Also du fandest es ja sicherlich auch nicht durchgehend gut von Sinner. Und dir wird ja auch aufgefallen sein, dass es eigentlich eher an Khachanov lag, dass der nicht auch mindestens mal den zweiten Satz gewonnen hat. Das war nämlich durchaus möglich. Das hätte er auch gewinnen müssen. Der Punkt ist natürlich nur, es gibt so ein bestimmtes Level. Und dieses Level knackt der Gegner nur, wenn er A, seine Top-Tagesform hat und in richtigen Momenten dann auch diese Form zeigt und wenn er die Chancen, die sich ergeben, nutzt. Und das war das große Thema bei Khachanov. Am Ende standen bei ihm 10 Breakbälle gegen Sinner, was ich schon ziemlich viel finde, offen gestanden. Und er hat nur einen genutzt. So. Und da kannst du, ich hoffe, dass ich jetzt die Statistik nicht durcheinander bringe und das mit einem anderen Match verwechselt, aber wenn, sag's mir bitte, ich wollte jetzt nicht noch extra raussuchen. Auf jeden Fall hatte Khachanov x Breakchancen und hat sie nicht genutzt. Davon sind ihm, sagen wir mal, 4 abgewehrt worden, aktiv von Sinner. 4, 5 vielleicht. Aber die anderen hat er einfach selber verdattelt. Und das ist dann der Unterschied zwischen Top und nicht Flop, aber auf jeden Fall, da trennt sich dann wirklich nochmal eine Qualität. Deswegen hat Sinner den zweiten Satz gewonnen. Und auch im ersten war es schon so, dass Khachanov mindestens gleichwertig war. Jetzt kannst du natürlich sagen, und zu Recht, ja, er hat es aber immerhin gewonnen, was wollen wir denn? Und zwar in 3 Sätzen. Das stimmt, aber wenn er das spielt, und da glaube ich, das ist das, was der Andi wahrscheinlich auch meint, also ihn noch nicht so ganz überzeugt hat, wenn er das gegen Rublev spielt, dem 10 Breakbälle gibt und bei 5 Situationen Rublev zuschlagen darf, dann glaube ich nicht, dass der Sinner das gegen Rublev dann gewinnt, wenn er sich nicht massiv noch ein bisschen steigert. Also Sinner muss sein Level anheben, ganz klar. Denn Rublev ist zwar platt, aber ich glaube, der hat einen riesen Willen.
Aber 6 Partien, Rublev gegen Sinner, steht 4-2, schaut ausgeglichen aus, nur bei einer Partie, das war in Wien, da war der Andi vielleicht sogar in der Halle, musste Sinner bei 1-2 im ersten Satz aufgeben. Und die zweite Partie in Roland-Garros, da war ich dort, das war eine dritte Runde, glaube ich, oder zweite Runde, da musste Sinner auch aufgeben. Also die beiden Rublev-Siege sind tatsächlich durch Aufgabe Sinner zustande gekommen. Andi, magst du dazu was sagen oder geben wir dem Oliver das Feld für Zverev? Na, du zuerst bitte, Andi.
Ja, gern. Wir kommen dann noch zum Zverev. Aber das ist schon was, danke, dass ich da jetzt noch was dazu sagen kann. Für mich ganz einfach von der Psyche her, egal, dass der eine vielleicht explosiver spielt, ja, und dass der zugegebenermaßen dann, wenn er in solche Situationen käme, was man erst sehen muss, gegen den Sinner, die vielleicht Karl Schnötziger verwertet hier und da, aber das ist halt auch einer, der seine Psyche noch immer ganz schlecht im Griff hat, weil wenn der Herr Demminauer nicht eingeht, wovon ich den Eindruck hatte, es muss nicht sein, aber ich glaube, der ist eingegangen, dann schaut das eh wieder anders aus. Das war ja für mich da auch wieder ganz... Es ist halt so, dass man auch international das anscheinend gern sieht und mit einem Lächeln nimmt. Und er ist ja dann auch sympathisch, wenn er beim Interview mit dem Jim Courier da steht wie ein kleiner Pup. Und es ist ihm unangenehm, da lieben ihn die Leute dafür, weil sie halt so mitleben können. Aber von der professionellen Performance-Seite her ist es noch immer ganz, ganz übel, was da mit ihm durchreitet. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor sein wird. Er war ja im Vorjahr, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht eh dort sogar, gegen den Rune Knopp besser, gell?
Genau, das so hat einem... Rune mehrere Matchbälle vergeben und dann im Match Tiebreak verloren.
Ja. Genau. Naja, kannst wieder sagen, hat es der verloren, hat es der gewonnen? Also, es ist ja auch hier, wenn du sagst, ja, der hat den längeren Atem gehabt, das stimmt wohl schon, aber trotzdem war er zwischendurch für mich wieder also psychisch so weg und das ist ja dann, das dauert ja im Regelfall länger, wenn dann nicht der andere auf einmal völlig einbricht. Also das ist für mich ein Aspekt, da sehe ich den. Bin aber wieder beim Oliver, wo ich sagen muss, der Sinner ganz überzeugend für mich, also bei Weitem noch nicht. Ja. Gut, entschuldige.
Zverev. Nee, das ist ja gut. Das ist ja auch wirklich der Test jetzt für Sinner. Das ist ja jetzt wirklich der Test für Sinner, weil er hat natürlich auch in dieser Woche zum Teil wirklich super großartiges Tennis gespielt. Wir sprechen ja immer über so einen Gesamteindruck, dass wir bei jedem partiell tolles Tennis sehen, von denen, die jetzt so weit gekommen sind, ist ja eh klar, und auch bei denen, die ausgeschieden sind. Man kann auch sagen, dass Mannarino 0-6-0-6 trotzdem eigentlich zwei gute Sätze gespielt hat, ja, gegen Djokovic, auch wenn es blöd klingt. Das heißt, der Sinner, das ist schon okay. Es geht ja nur um Ansprüche. Es geht ja nur um die Frage, was für ein Anspruch, welchen Anspruch muss er selber gerecht werden für sich, was ist für ihn entscheidend, und er wird auch gemerkt haben, dass das so, wie es gegen Khachanov gelaufen ist, und das hat man auch im Interview gehört, er war echt erleichtert. Und das ist halt dann letztlich wirklich nicht so viel an Unterschied gewesen. Und das muss mehr sein von seinen Möglichkeiten her. Deswegen, also sicherlich Sinner einer, der Rublev vielleicht auch nerven könnte, aber nicht als Typ. Ich glaube, das ist vielleicht eine Sache, die für Rublev ganz gut ist, dass er da jetzt keinen hat, der ihn total provoziert, der auch mit dieser etwas schwachen mentalen, mit diesem schwachen, diesem manchmal ausrastende, innerlich brodeln und so, diese wilden Dinge bei Rublev. Ich glaube, damit wird Sinner nicht spielen. Deswegen, das ist, glaube ich, ganz gut für Rublev. Aber wird man sehen. Zverev, muss ich sagen, kann ich nur eine Statistik, also zwei Dinge. Erstens, ich habe es mir auch ausführlich angesehen und dann am Ende auch noch kommentiert. Das heißt, ich habe ab vierten Satz mir diese Partie dann gegeben. Davor mal reingeschaut. Es war der beste Norrie, den es je gab bei einem Grand-Slam-Turnier. Er hat sich verändert. Es ist eine Transformation, die er mit diesem Stephen Haas hingelegt hat in seinem Team, den er sich geholt hat im November, um offensiver, aggressiver zu werden. Und das war er. Also Norrie kann hochzufrieden aus dem Match rausgehen, auch wenn er es verloren hat. Denn es gibt nur ein Ding, was er sich ankreiden lassen muss. Und das ist, er hat einen desaströs schlechten Match-Tiebreak gespielt. Alles andere war großartig zum Teil. Und wirklich ein neuer Norrie, auf einem neuen Weg nachgegangen, vor ans Netz, in den Platz gestanden. Viele Dinge, die wir lange von ihm so in der Qualität nicht gesehen haben. Also da sind alle auch ganz begeistert, glaube ich, in England von seinem Auftritt. Und Zverev hat sein 31. Fünfsatz-Match gespielt und hat 21 davon gewonnen. So, und ich glaube, das reicht. Andi hat es angedeutet, aus Zverev ist ein Spieler geworden, von dem man noch mehr als Gegner weiß, ich muss den bis zum allerletzten Punkt irgendwie niederringen. Und selbst wenn es für mich super läuft, irgendwann kann der wieder zurückkommen. Und irgendwann steht der vor dem Matchball, wenn ich nicht aufpasse. Und dazu eine Qualität von, auch da muss ich sagen, eine mentale Qualität. Auch wenn es zwischendurch mal raus muss, ist ja auch so, dass es völlig in Ordnung ist, wenn er danach wieder gute Gedanken hat und die schlechten gehen lässt. Er macht es wirklich gut und ich muss sagen, ich fand das einen großartigen Sieg gegen Alcaraz, denke ich, wird die Kraft nicht mehr reichen.
Wir haben 1-1 dieselbe Situation wie vor ein paar Monaten bei den US Open, da war es halt nicht. Ich muss Oliver natürlich recht geben, was Cameron Norrie anbelangt, er hatte davor noch nie einen Satz gewonnen auf ATP-Ebene gegen Zverev, hat davor gegen Kaspar Rüd, hat auch noch nie gewonnen gehabt, so, und hat den dann geputzt in 4 Sätzen, ganz, ganz stark. Aber bei den US Open hatte Zverev im Achtelfinale gegen Sinner 5 Sätze gespielt, war dann mehr oder minder platt. Alcaraz kommt relativ ausgeruht rein. Alcaraz heute gegen Kecmanovic nicht mal 2 Stunden. Nicht super, aber halt effizient. Und ich glaube, es wird halt wieder ein ähnliches Spielchen werden. Best of 5. Ich glaube, dass Alcaraz das gewinnen wird. Und
er hat viel weniger Tennis gespielt, ne? Also ja. Er ist einfach viel frischer. Ja. Das
und hat auch.
Das kann bei 5 Sätzen schon nochmal eine Rolle, ja, wenn es soweit käme, eine Rolle spielen. Das kann auch, ja, also ich meine, das, was mir bei Alcaraz, da würde ich gerne eure Meinung wissen, auffällt, ist das richtig, dass der sich neuerdings noch viel mehr selbst pusht? Dass er noch viel häufiger Vamos schreit, dass er noch mehr nach dem Satzgewinn wirklich das jeden teilhaben lässt, dass er aber überhaupt unglaublich akustisch wahrnehmbar noch mehr als sonst ist, oder täuscht mich das?
Andi, ich habe zu wenig gesehen von Carlitos.
Ja, ich wollte gerade sagen, schau, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ein sich selbst, ja natürlich, ein nach außen getragen, zur Schau stellen eine Selbstsicherheit, die aber so drinnen in dem Ausmaß nicht vorhanden ist. Sonst müsste das ja nicht nach außen noch plakativ verbringen, immer in Anbetracht, welcher Gegner steht da drüben. Und da ist es dann schon so, dass ich würde das auch so sehen, wie glaube ich du, geschätzter Oliver, dass das halt dann einmal, wenn es wirklich sauer eng ist, mache ich das, klar, aber muss ich das schon machen, wenn? Also das ist für mich
genau.
Auch ein bewusstes, aber da sind wir auch bei einer psychologischen Geschichte, die ja auch propagiert wird, fake it till you make it, also wenn es dich nicht so fühlst, dann zeig's James Lear-mäßig, ja, immer alles nach oben, schau den an von oben bis zur Zehenspitze, den Gegner, Schlägerkopf immer schön Brust raus und so weiter, ja, ich meine, ist jetzt übertrieben, dargestellt, aber in die Richtung läuft es meiner Ansicht nach, weil ich eben nicht glaube, dass der so genau so gut ist, das ist nicht dieser Effekt, den sagen wir, die Coco Gauff seit ihrem US Open Sieg hat, weil den Effekt habe ich vermisst, dass der auf einem Level dann da und dort noch gewinnt und fast umgeschlagen, na, hat kein Turnier seit Wimbledon mehr gewonnen, also das ist noch immer Fakt, ja. Und da glaube ich, deswegen gut, dass du das sagst, das ist, glaube ich, mehr ein sozusagen ein Muhammad Ali-mäßiges, showmäßiges, sich selber besser darstellen nach außen, als ich bin.
Ja, weil das ist zum Beispiel das, das meine ich, Kecmanovic. Das ist ein toller Spieler und der hat zu Recht diese Runde erreicht und ist sicherlich auch einer, der etwas hat, was natürlich auch mentalitätsbedingt, wir sprechen immer wieder darüber, auch ein Serbe, der, glaube ich, sehr auf den Spuren auch von Djokovic, was Energie angeht und so weiter. Und also der hat schon einiges. Aber dass Alcaraz nach einem ersten Satz, den er gewinnt, so rumschreit, die Faust in die Box und so weiter, Das ist für mich einfach völlig übertrieben. Das wäre so, wie wenn tatsächlich Tuchel so ein 1:0 Führungstor gegen Darmstadt, jetzt nichts gegen Darmstadt, aber wenn er nach einem 1:0 durchdrehen würde. Und das tut er nicht. Und man macht, das ist auch eigentlich Quatsch, weil genau wie du es sagst, eigentlich ist das ja umso entlarvender, dass er nach einem 1:0 Satzgewinn gegen Kecmanovic sich auch pusht, als wäre es Djokovic im Finale der Gegner. Und das würde halt ein Joker, meine ich, auf diese Weise nie machen, weil das einfach übertrieben wäre und weil er es auch so nicht spüren würde, glaube ich. Und ich habe deswegen wirklich auch, wie du sagst, guter Hinweis, ich denke wirklich, der Alcaraz spürt einen immensen Druck, weil sie alle von ihm jetzt schon erwarten, das kannst du ja auch, wenn du mit Kollegen Tippspiele machst oder wenn du in Redaktionen fragst, ist immer, das ist der kommende, wer weiß, ob Djokovic überhaupt noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird, der steht auf der Liste, der steht für Paris bei den meisten da, der steht jetzt schon bei den Australian Open da. Und das weiß der ja auch, dass man jetzt eigentlich diesen Change von ihm erwartet. Aber ich glaube tatsächlich, dass er spürt, dass es noch nicht so weit unbedingt sein kann. Und diese Unsicherheit lässt da raus, ja. Super, dass wie du es beschrieben hast. Mhm, glaubst du das auch, Jens?
Ja, entschuldige, noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Der ist ja auch, das darf man nie vergessen, von der persönlichen Reife her noch lange nicht dort, wo er Djokovic ist. Das heißt, dem wird noch öfter passieren, dass ihn Muster überholen in seinem Charakter, die, von denen er noch gar nicht weiß, dass er sie hat, sozusagen. Ja. Und da, das ist dann schon ein Unterschied. Und ich glaube, dass er deswegen noch einmal das so plakativ macht. Der Muster hat das zum Beispiel bewusst gemacht, das hat ihm der Ronny eingeredet, ja, gegen gewisse Leute nach 3 Punkten zu brüllen, als hätte er schon Paris gemacht. Ja. Aber nur, um den anderen auch noch einzuschüchtern. Ja, also das sind alles so psychologische Spielchen, aber für mich auch weit überzogen und deplatziert.
Ja, auf der anderen Seite, Carlos Alcaraz hat US Open gewonnen, hat Wimbledon gewonnen im Finale gegen Djokovic. Der denkt sich, was wollt ihr von mir? Ich spiele mit House Money. Ich glaube nicht, dass Alcaraz, oder vielleicht hat er dieses Ziel, dass er auch einmal 20 Majors gewinnt, was ja komplett irre ist, wenn man darüber nachdenkt, dass es überhaupt 3 Leute gegeben hat, die mindestens 20 gewonnen haben. Ich weiß nicht, vielleicht hat ihm der Juan Carlos Ferrero irgendwas ins Stammbuch mitgegeben, weil er selbst nicht dabei ist.
Aber wäre es nicht, Entschuldigung.
Naja, bitte.
Wäre es nicht dann umso mehr eigentlich auch eine Ansage an den Gegner, wenn er das so präsentieren würde nach dem Motto, na also, ich meine, das ist doch wohl klar, dass ich den Satz gewinne. Das ist ja wohl logisch. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du mich in irgendeiner Weise forderst mit so einem 6:4. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich in irgendeiner Weise daran glaube, dieses Match nicht gewinnen zu können, weil ich habe Wimbledon gewonnen. Ich habe, weißt du, das würde ja für mich eigentlich genau das Gegenteil als Erklärung geben. Und ich persönlich würde ihm, wenn ich, also an Gott, ich persönlich, aber wäre ich in der Rolle, mit ihm zu arbeiten, würde ich ihm sagen, lass es raus, wenn es nötig ist, aber bitte spiel nicht etwas und schon gar nicht etwas, was eines kommenden und schon bereits Grand Slam Champions einfach auch nicht würdig ist. Das darf gar nicht das Thema sein für ihn. Es muss selbstverständlich für ihn sein, dass er Kecmanovic gegen den ersten Satz gewinnt. Weil dann wird der Gegner viel eher denken, okay, ja, jetzt habe ich alles gegeben, der geht zu seiner Bank, und das ist doch letztlich das, was die Champions immer ausgemacht hat. Es nicht zeigen, und damit eigentlich ist es noch viel provokativer, als zu sagen, ja, ich habe dir den Satz abgenommen. Ja, was ist das? Das ist ja eigentlich ein Irrsinn, psychologisch. Ein Irrsinn, diese Aktion.
Ich möchte einen doch sehr besprochenen Aspekt aufs Tapet bringen, der nicht untergehen darf. Weil warum nicht? Weil der Herr Kyrgios ganz begeistert gleich den Djokovic auch unterstützt hat bei dieser Kontroverse mit dem Publikum. Wie habt ihr das gesehen? Oder wollen wir es nochmal beschreiben für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben?
Beschreib's doch mal.
Muss ich das machen, oje. Also ich weiß den Zeitpunkt nicht mehr, jedenfalls gab es jemanden im Publikum, der permanent anscheinend wirklich aushöhlenderweise an das Nervenkostüm des Djokovic aus nächster Nähe sozusagen angeknackst hat, weil er ihn eh lang ignoriert hat. Ich weiß nicht, was der alles gesagt haben soll, aber dann kam es zu dieser Konfrontation, wo der Djokovic eben hingeht zur Bande und so vermeintlich 5 Meter zu irgendjemandem da hinauf, sagt, na stell dich und komm her jetzt, und dann sagen wir es ins Gesicht. Und der Kyrgios daraufhin ganz begeistert, nichts gegen euch, Oliver, weil ich höre mir halt auch sehr gern die englischen Kollegen, englisch sprechenden Kollegen.
Super gern, klar.
Ja? Und da war das schon interessant, wie der Kyrgios ihm gleich die Lanze bricht und ja, und wenn du willst, dann fangen wir den gemeinsam und was für eine Frechheit und so weiter. Oder war das dann überreagiert auch? Also dann, so, was der Djokovic ja wieder kann, was mich persönlich begeistert, hat auch nur der McEnroe kennen, dass wenn er sowas da sozusagen anzettelt und dann alles rauslässt an Aggression irgendjemandem gegenüber und er damit auch seinen Ärger außer hat lassen, wirklich besser weiterspielt. Ja? So quasi als Zeichen der ganzen Welt, auch haben wir ja schon oft gehabt, das ganze Stadion kann mir sozusagen den Buckel runterrutschen. The more you whistle, the better I play, haben auch andere schon demonstriert, aber das hat er halt, ja. Trotzdem hat mir das irgendwie nicht gefallen, die ganze Situation von ihm. Ja.
Jetzt hast du es gesehen.
Ich habe es dann in den sozialen Medien kurze Ausschnitte gesehen, say to my face. Ja, also ganz ehrlich, der Djokovic regt mich nicht mehr auf. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, warum er das macht. So ist er halt als Typ und er ist erwachsen, er ist 36 Jahre alt und vielleicht ist er mir auch wirklich so auf die Nerven gegangen, dass irgendwann mal raus muss. Ich weiß es, ich habe keine Deutung.
Okay, also ich meine, wenn wir von Kyrgios sprechen, dann weiß man ja auch, was ja, Kyrgios ist mit dem mitgespielt wurde. Ja. Wie dem mitgespielt wurde, ja, und das ist eben genau das Problem. Er ist der Idiot, aber er kann sich und muss sich in Stuttgart beispielsweise, als er gespielt hat, aufs Übelste, aufs wirklich Stilloseste, aufs Asozialste beleidigen lassen aus dem Publikum. Und dann gibt es den Schiedsrichter, der vielleicht die Anweisung hat, zu sagen, ja, ist noch, ich weiß es nicht. Also für mich ist so, Kyrgios ist die eine Seite, es gibt Aktion, Reaktion. Völlig klar. Aber wenn man diese Art von Beleidigungen, die auch aus dem Publikum einfach nicht kommen dürfen, das ist eine Frechheit, es war unverschämt zum Teil, wie Kyrgios beleidigt wurde, nicht nur in Stuttgart. Wenn man das zulässt und danach, weil Kyrgios einmal sagt, bitte, was soll das, ihn zum Opfer, zum Täter macht, das geht nicht. Das ist für mich das allerletzte gewesen, in allen Situationen, in denen Kyrgios wirklich versucht hat, ruhig zu bleiben mal und sich dann hat solche Sachen sagen lassen müssen. Und wenn Djokovic sich dauerbeschallen lassen muss von irgendeinem Idioten und ich möchte nicht wissen, was der dem alles gesagt hat und dann mal sagt, so jetzt reicht's mir, dann ist es eigentlich eine Form von Stärke, eben weil er danach noch besser spielt. Es ist einfach so, es muss raus. Und dass nicht ein anderer kommt und sagt, okay, wir entfernen diese Person jetzt hier. Dass er sich darum kümmern muss, dass die Spieler sich um gerechte Behandlung kümmern müssen. Das ist doch der Fehler bei der ganzen Geschichte. Also so sehe ich es.
Na, Moment, ein Wort zu Kyrgios. Ja? Ich war beim Halbfinale in Stuttgart, Kyrgios gegen Andy Murray. Die Hütte war voll. Ja. Kyrgios hat vor versammeltem Publikum einen Balljungen dermaßen erniedrigt. Erniedrigt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also das war sowas von peinlich und dann begibt er sich ständig in die Opferrolle. Also Kyrgios, sorry, da gibt's immer zwei Seiten bei ihm. Und nach dieser Geschichte in Stuttgart, wo er immer so tut, als ob er der Heilsbringer wäre und wie er diesen Balljungen fertig gemacht hat, okay, vor seinen ganzen Kollegen und vor dem Publikum, das war absurd.
Ja, völlig okay, dass du das so sagst und das ist auch nichts, wofür ich ihn gut finde. Aber ich finde, wir sollten die Fälle trennen. Das eine ist das mit dem Balljungen, das andere ist Stuttgart, Halle etc. pp. Es geht mir nur darum, und ob du den jetzt magst oder nicht, sollte, finde ich, dabei keine Rolle spielen. Spielerinnen und Spieler dürfen nicht beleidigt werden aus dem Publikum, schon gar nicht dauerhaft. Und wenn die Spielerinnen und Spieler, die beleidigt werden, dann die Bösen sind, weil sie sich beschweren und mal was rauslassen, dann stimmt was nicht. Das ist
mit dem, was Djokovic gemacht hat, überhaupt kein Problem. Warum denn? Ja, soll er machen. Jetzt Pause.
Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
Ja, es bringt ja nichts, wenn wir jetzt Mitarbeiter der Woche wählen. Mein Vorschlag wäre, dass wir vorausschauen, wer am Wochenende die Pokale hochhalten wird. Und ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, dass insgesamt 3 deutsche Spieler innen die Hand am Pokal haben werden. Ich glaube, dass Tim Pütz und Kevin Kravitz das Männerdoppel gewinnen. Und ich glaube, dass Laura Siegemund mit Barbora Krejcikova das Frauendoppel gewinnt. Bei den Männern gewinnt Djokovic, bei den Frauen gewinnt Sabalenka. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Andreas.
Super, das ist ein guter Ansatzpunkt. Ich würde trotzdem gern jetzt schon, Nein, vielleicht habe ich dazu aber dann keine Gelegenheit. Also für mich ist der eigentliche Mitarbeiter der Woche, der keiner ist, der Herr Popana mit seinen bald 44 Jahren, der, wenn er das Viertelfinale noch gewinnt, was ich für sehr wahrscheinlich halte, dann Nummer 1 der Weltrangliste im Doppel. Nummer 1 bitte sein wird. Ja? Und das freut mich deswegen so, weil er fast schon mein biblisches Alter um 20 Jahre sozusagen noch drunter ist, aber schon so ausschaut, als wäre er so alt wie ich. Das ist sehr gemein, ich weiß, aber in dem Fall, also das ist mein eigentlicher Mitarbeiter der Woche, den es nicht gibt. Der andere ist weniger humorvoll geladen, ist der Herr Alan Mills, der leider verstorben ist, der Wimbledon-Legende, Oberschiedsrichter. Ja. Ansonsten, ja, und jetzt zu meinen Tipps. Na gut, ich sage Coco Gauff. Und zwar sage ich das deswegen, weil ich schon für mich weiß, und ich glaube auch sie weiß das, dass normal gegen die Sabalenka nicht viel gewinnen wird. Ich finde, da hängt alles an Sabalenka in diesem vorweggenommenen Finale. Und dann werden wir sehen, also ich sage einmal Gauff. Dann wer war noch, ja, Siegemund auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Dann haben wir noch, gibt es da der Mixed? Ich habe keine Ahnung, wer spielt. Es wird was geben. Das haben wir auch noch nicht, das lassen wir aus. Gut. Dann, also Herrendoppel sage ich einmal Popana, muss ich jetzt sagen, weil ich den schon so hoch lobe. Und dann hätten wir noch Damen, habe ich schon gesagt. Naja, Djokovic als logischer, ja, Djokovic, aber ich bin mir nicht ganz, ich weiß nicht, ob nicht der Sinner dem das Haxel stellt. Auch wenn das jetzt gegen alles spricht, was wir bis jetzt gesehen haben. Aber ich glaube, dass auch hier, wie bei den Damen, für mich fällt die wahre Entscheidung schon im Halbfinale.
Last word for Oliver Fasnacht.
Ja, ist schon auch nicht ganz so einfach, stimmt schon. Ja, ich denke, Djokovic wird es gewinnen. Ist langweilig, aber ich sage es trotzdem. Der Einzige, der ihn wirklich fordern könnte, ist tatsächlich für mich Medvedev.
Mein Tipp vor dem Turnier.
Ich glaube, dass der tatsächlich sein Top-Tennis noch nicht gezeigt hat. Und Hurkacz hat wirklich toll gespielt, beide Matches, aber Medvedev, glaube ich, hat seinen Top-Form noch nicht gezeigt. Ich tippe sogar darauf, dass er Alcaraz schlagen würde. Und bei den Damen ist es tatsächlich so, wie gibt's wirklich nur, eigentlich, eigentlich gibt's nur diese beiden. Ich würde sozusagen dem Namen Jastremska einen gewissen Charme nicht absprechen. Also wenn die das gewinnen würde. Weil jetzt sind wir ja trotzdem auch an einem Punkt, an dem wirklich, wir gehen jetzt in die entscheidenden Matches, und Jastremska hat Azarenka geschlagen, und Azarenka war bis zu dem Zeitpunkt echt gut. Und ich sehe halt in ihrem Draw, sehe ich erstmal nichts, was sie aufhalten müsste. Sie ist auf der guten Seite. Also ich könnte sogar sein, dass sie ins Finale kommt. Und wenn die mal im Finale ist und es nicht unbedingt Sabalenka ist im Finale, dann glaube ich tatsächlich, hätte sie eine Chance. Aber seriöserweise sage ich jetzt trotz allem Sabalenka.
Jens, bevor du jetzt schließt, berechtigtermaßen, habe ich an dich noch die Frage, wieso bist du jetzt nicht mehr so von Medvedev überzeugt wie vor dem Turnier?
Naja, gegen Alcaraz hat er schlechte Bilanz. Gegen Hurkacz hat er eine schlechte Bilanz. Gegen Ruusuvuori, wie du gesagt hast, hätte er rausfliegen müssen. Er quält sich halt. Ich glaube auch im Finale, dass das Matchup für ihn fast besser ist als für Alcaraz. Das habe ich allerdings vor dem US Open-Finale auch geglaubt, wo ich immer noch glaube, den zweiten Satz, wenn er diesen Passierball macht, den zweiten Satz gewinnt, hat er eine Chance, weil Djokovic, aber das sind lauter Konjunktive. Und es ist halt so, der Djokovic erfindet dann halt immer noch irgendwas. Irgendwas ist immer noch da, wenn es eng wird. Und alle wissen das, die gegen ihn spielen. Alle machen sich dann irgendwann Gedanken, ja, was packt er jetzt noch aus? Es ist nichts Unschönes, wohlgemerkt, sondern einfach, dass er halt dann Bälle erläuft oder einmal mehr öfter zurückspielt und dann wird ein rechtschaffen einfacher Smash verschlagen. Irgendwas passiert immer. Und ich würde es mir wünschen, ich liebe den Maddie. Heute auch wieder dieses Interview mit Courier, wo er erklärt hat, warum er so weit hinten steht beim Aufschlag. Das ist so ein wunderbarer, intelligenter, humorvoller, es ist einfach großartig, der Medvedev. Aber ich glaube halt, dass es Djokovic gewinnen wird.
Ich finde auch, dass er super damit umgegangen ist, mit dieser Frechheit, mit der Nachtsession. Ja. Das hat er schon gut gemacht, finde ich. Also deswegen, da ist er für mich schon wie ein Champion aufgetreten. Deswegen, also der hat seinen Top-Tennis noch nicht gezeigt. Und wisst, was er kann, wissen wir alle. Lasst mir ganz schnell noch sagen, ich glaube, im Doppel wird es so sein, auch wenn Siegem und Krejcikova natürlich absolut den Titel gewinnen können. Ich denke, sie werden an Hunter und Siniakova scheitern.
Das wäre bitter, oder? Weil Siniakova,
diese Hunter ist die eins der Damen-Weltrangliste im Doppel und Siniakova, also beide an drei gesetzt, das Doppel passt gut, die sind da durchgeflügt auch zum Teil. Das wird ein super enges Match. Das wird ein geiles Match, glaube ich auch. Bei den Herren, wie war das da? Also dafür holt sich Siegemund aber den Mixtitel mit Sandor Gillet, mit dem Belgier, damit sie wenigstens da den Hand am Pokal haben darf, glaube ich. Und bei den Herren, lass mich schnell mal schauen, ja, es wird, glaube ich, wirklich auf Bobana und Ebden rauslaufen, denke ich auch. Also dann hat Andi seinen Lieblingssieger.
Na, schauen wir heute mal. Ich glaube, du in aller Bescheidenheit für uns drei gesprochen, mache ich mich jetzt unsympathisch. Es ist bei uns schon ein bisschen so wie Djokovic. Je länger das Turnier wird, umso besser werden wir auch.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.